Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 28. Juni, 7.07 Uhr. Es ist wieder Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast eurer Woche, des Tages sowieso. Mein Name ist Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit uns die Woche startet.
Ja, in enger Zusammenarbeit mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst, nämlich mit dem SID, haben wir für euch heute diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
THW Kiel entscheidet den packenden Titelkampf für sich. Wir blicken mal zurück auf eine turbulente HBL-Saison.
Knapp vorbei und doch zufrieden. Martin Keimer über Platz 2 bei der BMW Open.
Und wir erklären, wie kamen eigentlich die Erdbeeren nach Wimbledon?
Oh ja, wie kommen die da hin? Oh, lecker. Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages. Klar gibt es auch heute Geburtstagskinder und wir erinnern an sportgeschichtliche Highlights am heutigen Tag.
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages. Und zwar, was sind denn heute mal unsere Two Cents zu den bisher schon absolvierten Achtelfinals der EM? Einfach mal zwei Meinungen zum bisherigen Spielgeschehen vom Wochenende in je 40 Sekunden. Andreas, du darfst zuerst.
Ja, es ist tatsächlich keine Binsenweisheit. Für eine gute Vorrunde kannst du dir nichts kaufen. In der K.O.-Runde fängt alles bei Null an. Das hat man gesehen. Denn auch die Top-Teams, das haben sie jetzt zu spüren bekommen. Italien mit richtig viel Glück weiter. Der Top-Favorit hat sich überraschend verwundbar gezeigt. Und für die kommenden Gegner, wie ich finde, so quasi ein bisschen aufgebaut. Die Niederlande, auch Titelambitionen, eigentlich mal gestartet. Null, nix, Wohnwagen gepackt und tschüss. Dänemark überzeugt, zählt aber doch für mich nicht weiter zum Favoritenkreis. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Begegnung jetzt Italien gegen Belgien. Die moderiere ich wesentlich entspannter, sitze ich da am Spielfeldrand in München. Beide haben sich in ihren Achtelfinals aber nicht so richtig überzeugend gezeigt. Damit ist das Rennen um den Cup für mich offener, als ich das nach der Vorrunde, nach der ich gedacht habe, die Italiener, die marschieren da durch. Aber für mich ist es jetzt offener, als ich das gedacht habe. Auch mit Favorit Belgien war ja jetzt nicht so wahnsinnig gut.
In der Tat, die Teams, die gut bzw. relativ problemlos zumindest mal durch die Vorrunde gekommen sind, haben am Ende Probleme gekriegt, bzw. jetzt haben sie Probleme. Die anderen spielten dann befreit auf in ihren Achtelfinals. Dänemark ließ Wales keinen Stich. Italien, wie gesagt, du hattest es eben schon angesprochen, hatte Mühe gegen aggressive Österreicher, die allerdings über 120 Minuten schon die schwächere Mannschaft waren. Das muss man auch sagen. Ich formuliere es mal ein bisschen positiver als du in Sachen Italien. Wundert jetzt keinen wahrscheinlich. Es zeigt, dass die Italiener konzentriert bleiben, auch in einer Verlängerung noch gefährlich werden können. Und die in einer leichten Gruppe in der Vorrunde so torgefährlichen Niederlande, die hatten jetzt gegen Tschechien mehr rote Karten als Schüsse aufs Tor und sind damit natürlich auch zu Recht raus. Und Belgien war angesichts der verfügbaren Offensivpower über weite Strecken auch eher eine Enttäuschung. Aber das ist letztlich auch K.O.-Runde. Da zählt ja eigentlich nur eins, nämlich weiterkommen und zwar Step by Step, Runde für Runde. Und wenn damit eine eher schwache Vorrunde dann korrelieren sollte, würde das ja auch für die deutsche Mannschaft widersprechen.
Allerdings, ja, vielleicht ist das für uns ja gar kein schlechtes Omen. Was denkt ihr? Sagt uns gerne eure Meinung, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0331 298 5028.
Stand jetzt
aktuell.
Der THW Kiel hat dem Druck standgehalten und im HBL-Endspurt auch die Nerven bewahrt. Durch ein hart erkämpftes 25-25 bei den Rhein-Neckar-Löwen holten die Kieler genau den entscheidenden Punkt, den sie gebraucht hatten, um den 22. Meistertitel einzufahren und am letzten Spieltag Erzrivale Flensburg tatsächlich auf Platz 2 halten zu können. Ein spannendes Liga-Finish beendet eine bemerkenswerte und ja auch besondere Saison in der Handball-Bundesliga und die lassen wir uns von Tim Detmer vom Handball-Podcast Anwurf hier nochmal einordnen. Tim, ziemlich enges Rennen bis zum Saisonende zwischen Flensburg und Kiel. Was hat denn letztlich den Ausschlag zugunsten des THW Kiel gegeben?
Am Ende waren zwei Punkte ausschlaggebend. Zum einen bei Punktgleichheit in dieser Saison der direkte Vergleich und der sprach für die Kieler. Das Hinspiel gewannen sie mit 29-21 in Kiel und konnten sich dementsprechend im Rückspiel eine 28-31 Niederlage in Flensburg genehmigen. Und zum Zweiten das Verletzungspech der Flensburger. Vor allem in den letzten knapp anderthalb Monaten der Saison hatten sie teilweise Spiele mit einem wirklichen Rumpfkader. Dementsprechend belastet war die Mannschaft nochmal extremer als auf Kieler Seite, die sicherlich auch Verletzungssorgen hatten. Zwischendurch ist ein Niklas Landin auch ausgefallen. Niklas Ekberg hat jetzt die letzten Wochen verpasst. Aber das Thema Verletzungssorgen und Belastung hat die Flensburger meiner Meinung nach am Ende doch einen Ticken mehr getroffen. Deswegen die Kieler auch am Ende mit der Meisterschaft.
Wen würdest du bei den Kielern in dieser Saison besonders hervorheben?
Es ist sehr schwierig, sich da auf einen Spieler festzulegen, aber es gibt auf jeden Fall ein paar, die ich hervorheben würde. Zum einen natürlich Niklas Ekberg als bester Torschütze, 205 Tore in nur 33 Spielen. Das ist wirklich sehr, sehr gut gewesen, auch sehr sicher von der 7-Meter-Linie. Dazu Sander Sargosen, zum einen 170 Tore geworfen, aber auch 146 Assists. Das ist wirklich ein unfassbarer Wert. Also da sieht man, dass er in seinem ersten Jahr in Kiel das Spiel an sich gerissen hat. Das, was man von ihm erwartet hat und erhofft hat, wirklich direkt umgesetzt, sofort da. Das war auf jeden Fall überragend. Duvniak sowohl in der Abwehr als auch im Angriff wirklich ein elementar wichtiger Spieler, vor allem in der 3-2-1-Deckung auf der Spitze. Da gibt es keinen besseren. Und dazu Pekla, Winczek im Innenblock. Dazu ein Weinhold auch in der Abwehr. Also man sieht, dieser Kader ist so überragend besetzt gewesen. Deswegen ist es da schwierig, da einen rauszuheben. Aber das sind auf jeden Fall so die Namen, die man hervorheben kann.
Die Saison stand ja erheblich unter dem Einfluss von Corona. Enorm viele Spiele mussten ja verlegt, umgeplant werden. Wie ist die HBL aus deiner Sicht insgesamt mit dieser schwierigen Pandemielage umgegangen?
Alles in allem würde ich sagen, hat das die Liga gut über die Bühne gebracht. Das ist nicht einfach wird, war allen klar, vor allem natürlich mit der Aufstockung der Liga, dementsprechend nochmal 4 Spieltage mehr, Spiele bis eben jetzt in den Juni, bis fast in den Juli hinein. Man wusste, dass es knapp werden würde, aber vor dem Gesichtspunkt her hat man es, finde ich, gut hinbekommen. Kritisch waren eben die Nationalmannschaftspausen, die dafür gesorgt haben, durch Corona-Infizierungen, dass Spiele verschoben werden mussten und Teams in Quarantäne mussten. Aber nichtsdestotrotz hat es, finde ich, die Liga an sich gut gemacht dafür, dass es eben keine einfache Lage war.
Was wünschst du dir jetzt für die Saison 2021-22?
Zuallererst wünsche ich mir natürlich volle Hallen. Das, was in Leipzig, Magdeburg, Flensburg in den letzten Wochen passiert ist, hat auf jeden Fall Lust gemacht auf die Normalität. Darauf, dass die Hallen wieder voller und komplett voll werden, dass man wieder die Fans hört vor allem. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe natürlich, dass die pandemische Lage das dann auch wirklich zulässt im Herbst, wenn es dann wieder mit der Bundesliga losgeht. Ansonsten wünsche ich mir natürlich wieder ein hoffentlich ähnlich spannendes Saisonfinale, was die Meisterschaft angeht, vielleicht auch diesmal wieder, was die europäischen Plätze angeht. Der Abstiegskampf wurde in diesem Jahr endgültig am vorletzten Spieltag entschieden. Auch das kann gerne wieder bis zum letzten Spieltag gehen. Was ich auch glaube, dass was wahrscheinlicher ist, dadurch, dass eben die Liga jetzt wieder verkleinert wird, auch das ist sehr, sehr wichtig für die Spieler. Die Belastung 38 Spieltage ist einfach viel zu viel. Und deswegen bin ich froh, dass wir wieder bei 18 Teams sind. Ich freue mich darauf, Hamburg und Lübeck wieder in der Liga begrüßen zu dürfen. Von daher, es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock auf die Saison. Und in etwas weniger als 4 Wochen beginnen ja auch schon die Olympischen Spiele für die deutschen Spieler und für die deutsche Mannschaft. Und also, ja, die Handballsaison endet dann auch nie so richtig.
Tim Detmar vom Anwurf-Podcast mit einem Saisonfazit der abgelaufenen HBL-Saison, die mit dem 22. Meistertitel von Rekordmeister THW Kiel endete. Vielen Dank, Tim.
Stand jetzt aktuell.
Gucken wir mal zum Golf. 8 Schläge Rückstand hatte Martin Keimer vor der Schlussrunde der BMW Open in München auf den führenden und späteren Sieger Viktor Hovland. Kaum einer hatte damit gerechnet, dass es noch einmal eng werden könnte und Keimer vielleicht sogar noch Siegchancen haben würde. Aber der Deutsche, der legte dann gestern los auf der Schlussrunde wie die Feuerwehr und kam nach 2 Bogies, aber insgesamt 10 Birdies am Ende noch knapp geschlagen auf Platz 2. Und er war angesichts der Umstände damit auch recht zufrieden, wie er im Interview mit für den Kollegen der European Tour erklärt hatte. Und das wurde aufgenommen, noch bevor der spätere Sieger im Clubhaus war und bevor das Ergebnis wirklich feststand. Aber da ahnte Keimer schon, wo es am Ende hingehen würde.
Hallo Martin, eine 64 am vierten Tag, um auf 17 unterzugehen. Du führst aktuell im Clubhaus. Führ uns ein bisschen durch deine letzte Runde. Du hast den Bogey auf der 1 gehabt, du hast dann direkt reagiert. Wie zufrieden bist du?
Ja, das Birdie in der 2 war wichtig, mit dem kleinen Chip-In gehabt, um dann wieder Level Paar nach 2 Loch ist okay. Dann habe ich ein gutes Birdie in der 5 gemacht, gutes Birdie in der 6, super Birdie in der 9 und dann bist du halt im Turnier dran. Wenn du 3 unter Paar nach 9 Loch bist auf dem Golfplatz, dann denkst du, okay, du hast noch eine Chance. Du hast auf jeden Fall noch 2 Paar 5s, dann ein Drivable Paar 4 mit der 16. Wenn alles gut läuft, spielst du vielleicht 6 unter Paar. Und dann habe ich noch den einen oder anderen Bonus gehabt an der 10 mit dem Birdie. Und dann an der 15 relativ langen Putt zum Birdie gemacht. Ich habe heute viel mitgenommen. Und gerade an der 18 war ein wichtiger Putt für mich. Ob es jetzt reicht oder nicht, ist völlig egal. Aber wenigstens habe ich mir die Chance gegeben, dass es eventuell reichen könnte. Und diese Momente, die sind halt relativ wichtig.
Du hast extrem gut geputtet heute. Hast du irgendwie gestern noch was auf dem Puttinggrün gemacht oder war es heute einfach mal ein Tag, an dem es lief?
Nee, ich habe gestern im Hotelzimmer ein bisschen versucht, rum zu experimentieren, woran es liegt. Und habe mir alte Videos angeschaut. Aber das macht man ab und an. Hat es nichts damit zu tun, dass die letzten 3 Tage nicht ganz so gut waren. Und dann vergleichst du dich natürlich ein bisschen, denkst darüber nach, warum habe ich damals so gut geputtet. Und dann nimmt man so 1-2 Sachen mit. Vor der Runde probiert man die auf dem Puttinggrün aus. Ob die dann wirklich funktionieren am Ende des Tages, lässt sich immer nur auf dem Platz dann zeigen.
Wie war es heute für dich emotional mit den Fans? Familie war da. Auf der 18, du hast ein extrem breites Grinsen gehabt nach deinem Birdie-Putt. Wie war es für dich insgesamt vor dieser Atmosphäre?
Ja, weil ich habe heute 10 Birdies gemacht, das ist viel. 10 Birdies und 2 Bogies, also wenn du wirklich nur 6 Pars spielst, weil ich halt wirklich sehr gut geputtet habe. Hat sehr viel Spaß gemacht, meine Familie war da, meine Freundin war da, war ein wunderschönes Turnier. Ich finde es einfach ein bisschen schade für Marco Kausler und für BMW, halt die Truppe. Haben so viel Arbeit gehabt und ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht noch mehr Zuschauer hätten kommen dürfen. Aber am Ende des Tages war es ein tolles Event und ich freue mich jedes Jahr drauf.
Egal wie es jetzt ausgeht, du kannst sehr zufrieden sein mit deiner Woche. Wie verbringst du jetzt die nächsten Stunden? Schaust du zu, was da vorne gemacht wird oder entspannst du dich, isst du was?
Ja, ich glaube, es ist auch irgendwo so eine Respektsache, dass man auf jeden Fall wartet. Mal schauen, was passiert. Im Golf, da kann immer viel passieren. Aber Viktor, mit dem habe ich die ersten beiden Runden gespielt, hat das Ding solide gespielt. Viele gute Schläge gemacht, macht wenig Fehler. Ich gehe davon aus, dass der Siegerscore wahrscheinlich bei 19, 20 unter Paar sein wird. Ich hoffe, dass ich beim zweiten Platz alleinig sein kann. Das wäre ganz schön, ja.
Wie schaut jetzt deine nächste Woche aus oder deine nächsten Wochen?
Ich spiele Irland mit, Schottland mit. Wenn ich 2 gute Wochen haben sollte, komme ich vielleicht noch in die Open rein und dann mal schauen, wie die Reise weitergeht.
Danke dir, Martin.
Danke.
Und am Ende waren es dann tatsächlich 2 Schläge, die Keimer hinter Hofland lag, aber auf dem, wie er gehofft hatte, alleinigen 2. Platz. 2 Schläge, die zum ersehnten ersten Turniersieg seit mittlerweile 7 Jahren fehlten, aber dieser Auftritt, der macht Mut, dass das Warten auf den Sieg nicht mehr lange dauern wird. Und mehr zum Golf, mehr zu den BMW Open gibt es auch heute noch auf meinsportpodcast.de bei nurgolf. Schaltet unbedingt ein oder abonniert den Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist das deutsche Tischtennis, denn das ist einsame Spitze in Europa, muss man sagen. Die Damen- und die Herren-Einzelfinals waren ebenso fest in deutscher Hand wie die Damen-Doppel-Konkurrenz. Patricia Soller zum ersten Mal, Timo Boll zum 8. Mal und im Doppel Soller und Schaona holten den Titel. Zudem gewann Nina Mittelham und Dan Kui auch noch im Mixed, also perfekte Bilanz.
Kann man sagen. Flop des Tages dagegen Lewis Hamilton, denn dem hat Max Verstappen beim großen Preis der Steiermark mal wieder die Grenzen klar aufgezeigt. 35 Sekunden hatte Verstappen am Ende Vorsprung auf Hamilton, der in der WM-Wertung jetzt auch immer weiter den Anschluss verliert, schon 18 Punkte jetzt zurückliegt. Also, da wird man sich bei Mercedes sicherlich ein paar Fragen stellen.
Geburtstagskind des Tages.
Happy Birthday allen Geburtstagskindern des heutigen Tages. Stellvertretend gratulieren wir diesen hier. 69 zum Beispiel wäre heute Pietro Mennea geworden, der italienische Leichtathlet-Olympiasieger 1980. Der hatte von 1979 an über 17 Jahre den Weltrekord im 200-Meter-Lauf inne, bis Michael Johnson ihm diese Bestmarke entriss. Mennea bleibt aber mit seinen 1972 bis heute Europarekordhalter. Er starb 2013 leider viel zu früh.
Und 68 Jahre wird heute Gernot Rohr, der gebürtige Mannheimer, der seine große Fußballzeit bei Girondins Bordeaux erlebte, dreimal die französische Meisterschaft gewann. Nach seiner Karriere arbeitete er als Trainer und TV-Experte und lebt und arbeitet schon so lange im französischsprachigen Raum, dass er deutsch und monomerisch mittlerweile mit stark französischem Einschlag spricht.
61 wird heute John Elway, der legendäre NFL-Quarterback, der die Denver Broncos 97 und 98 zu zwei Super Bowls führte, vorher ein paar vergebliche Anläufe hatte, schon so als ewiges Talent galt, beziehungsweise einer, der nie den Titel holen würde, dann hat er es gleich doppelt geschafft. Und ja, dazu gratulieren wir nochmal nachträglich, aber nicht nur ihm, ne?
Nee, wir gratulieren natürlich allen Geburtstagskindern des heutigen Tages. Ihr müsst gar nicht so sportlich sein. Wenn ihr es trotzdem seid, dann ist das ja doppelt gut. Aber wir sagen, lasst euch heute zum Start in die neue Woche schön feiern und genießt euren Tag.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 28. Juni 1865, da gelang den drei Bergsteigern Adolphus Warburton Moore, Horace Walker und Jakob Anderegg die Erstbesteigung des Piz Rosegg. Das ist ein Berg der Bernina-Gruppe in der Schweiz und der ist immerhin 3937 Meter hoch.
Und der 28. Juni 1997 ging als der Tag in die Geschichte ein, an dem Mike Tyson in einem Box-WM-Kampf in Las Vegas Evander Holyfield ein Ohr abkaute, wenn man es positiv ausdrücken will. Holyfield hatte Tyson mit zahlreichen Kopfstößen im Vorfeld einfach provoziert und zwar so lange, bis Tyson die Sicherungen komplett durchgebrannt sind und der Holyfield ein Stück von seinem Ohr abbiss. Und das später mit Selbstjustiz dann so begründete: Ja, was soll ich denn machen, wenn er für seine ständigen Kopfstöße nicht bestraft wird? Dann musste ich doch handeln. So kann man es auch sehen.
Stand jetzt aktuell.
Heute geht's wieder los. Das wichtigste Tennisturnier der Welt, Wimbledon, steht wieder an. Andreas, was verbindest du denn mit Wimbledon?
Also erstmal natürlich immer Spitzentennis, ja, Rasenplatz, das sieht schon, erst ist er grün und später ist er dann irgendwie völlig durchgenudelt, viel Regen immer mal wieder, eine wunderschöne Anlage und jede Menge Tradition, zum Beispiel, dass man weiterhin nur in Weiß spielen darf, der königliche Hofknicks oder die Verbeugung, wenn man auf den Platz kommt, very British, ich find's wundervoll, dass man dort noch wirklich diese Traditionen pflegt.
Ja, und genau, Tradition ist das Stichwort, eine Tradition nämlich ist da auch seit Ewigkeiten schon eine Institution, Erdbeeren mit Sahne nämlich. Die werden ab heute da auch wieder tausendfach verkauft. Ja, quasi die Stadionwurst des britischen Tennisfans.
Ja, das ist auch, ich liebe es. Und es ist natürlich entsprechend heiß begehrt. Während Turnierwochen ohne Pandemie werden, Achtung bitte, 28.000 Kilogramm Erdbeeren verkauft und 7.000 Liter Sahne dazu. Unfassbar. Mhm.
10 Erdbeeren sind in einer Portion und diese Portion kostet aber auch immerhin stolze 2,55 €. Also ein teurer, aber ein echter Klassiker und das schon seit der 16. Turnieraustragung im Jahr 1893. Damals wurden sie erstmals in Wimbledon verkauft.
Ja, aber warum eigentlich? Wie kamen die damals auf die Idee, ausgerechnet Erdbeeren zu verkaufen?
Ja, das war damals Erdbeeren mit Sahne, ein absolutes Muss auf jeder Gartenparty der englischen Oberschicht. Und beim Tennis gucken, da wollten die Oberschichtigen natürlich auch auf ihren Lieblingssnack nicht unbedingt verzichten, haben sich den erst selber mitgebracht. Ja, und später hat dann mal einer gesagt, wieso sollen die das eigentlich selber mitbringen? Das können wir denen auch schön verkaufen. Kohle haben sie ja, also da können wir hier noch kleine Einnahmen mitmachen. Tja, und dann haben sie direkt vor Ort die Erdbeeren mit Sahne angeboten und verkauft, eben seit 1893. Und Marion Regan, die Chefin der Huge Low Farms, die seit 30 Jahren der Erdbeerlieferant des Turniers sind, die hat auch gesagt, außerdem passen Erdbeeren einfach gut in die Jahreszeit.
Because the traditional English strawberry season always peaked at the end of June. And that was back in the days when it was a very short season. get them while you can, and it was associated with the height of summer.
Und übrigens sind die Erdbeeren auch genormt, ne? Die dürfen maximal pro Stück 12 bis 13 Gramm wiegen und sie sind super frisch. Sie werden nämlich jeden Morgen um 4 Uhr ganz frisch gepflückt und dann nach Wimbledon gebracht und dort verkauft. Die Farmen, die liegen übrigens quasi vor den Toren der Stadt, sagt Marion Reagan.
We're so close to London, so we're actually, I mean, some of our fields you can actually see Canary Wharf from the field and the Shard and everything. So we're very close to London. So the strawberries are very fresh.
Der Brexit und die Corona-Pandemie haben aber natürlich auch Auswirkungen auf die Erdbeerernte, denn osteuropäische Pflücker sind mittlerweile kaum noch zu bekommen.
The vast majority of our people have come for many years from Eastern Europe, particularly Bulgaria and Romania. And with Brexit, that source of people is much harder for them to come here. And of course, the pandemic is making it much harder anyway for people to travel, even if they wanted to. It's very restrictive, understandably. And of course, some people don't actually want to come and travel to another country while there is this pandemic going on. So it's proving quite difficult this year to actually fill our places for pickers. But I think we've managed to do so, but it's tight.
Ach, da hätte ich noch Stunden weiter zuhören können. Die könnte auch über Äpfel oder Birnen reden, aber very British, wie wir hören. Auf jeden Fall wird es, denke ich mal, keine Versorgungsengpässe geben in Sachen Erdbeeren. Dafür haben sie sicherlich schon gesorgt. Heute geht's also los, endlich, mit dem dritten Grand Slam des Tennisjahres, mit dem für viele schönsten Grand Slam. Bei Chip in Charge auf meinsportpodcast.de halten euch die Kollegen natürlich auch über Wimbledon auf dem Laufenden.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, gucken wir noch auf die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben ein paar Tipps für euch zusammengetragen und klar, Fußball dominiert auch da.
Da kommen wir nicht drum rum. EM-Achtelfinale geht heute natürlich weiter. Spanien, Kroatien und die Schweiz trifft auf Mitfavorit Frankreich. Wie erwartet denn der Schweizer Manuel Akanji von Borussia Dortmund die Franzosen? Das hat er den Kollegen vom SID erzählt.
Ja, sie werden wahrscheinlich von Anfang an Gas geben und versuchen zu zeigen, dass sie der Weltmeister sind und so wollen sie auch auftreten. Aber unser Ziel ist es, sie zu stören und wir können sie nicht ihr Spiel aufspielen lassen und müssen sie da versuchen, früh zu stören und danach in den Zweikämpfen da zu sein.
Und wie wird das auf dem Feld dann aussehen, Manuel Akanji?
Das werde ich natürlich jetzt nicht verraten, wie wir spielen werden, aber wir spielen manchmal hoch, manchmal lassen wir uns fallen und man darf auch gegen einen Gegner wie Frankreich, darf man sich nicht verstecken und nicht nur verteidigen, weil ja, ich habe glaube ich auch aus der Vergangenheit gelernt, wenn man nur verteidigt, dann kriegt man irgendwann das Tor und dann ist es schwer nochmal den Schalter umzulegen und dann vorne nochmal versuchen ein Tor zu schießen. Darum müssen wir auch mutig sein und in gewissen Situationen vorne attackieren und versuchen, den Ball zu erobern. Und ja, wir müssen ein bisschen abwechslungsreich sein, auch gegen so einen Gegner wie Frankreich.
Gegen so einen Gegner, der natürlich auf allen Positionen besser besetzt ist als die Schweiz, oder?
Kann sein, vielleicht. Aber Qualität ist nicht alles im Fußball.
Bei der Tour de France geht es dann heute auch weiter. Nach dem turbulenten und von Stürzen geprägten Auftakt geht es mit der dritten Etappe weiter.
Hoffentlich ohne bekloppte Fans, du hast es gerade angesprochen mit den Stürzen, mit bekloppten Fans die Schilder auf die Straße halten und Massenstürzen, gleich zwei Stück gleich zu Beginn und hat ja auch Deutsche erwischt und also grausam eigentlich, also heute jetzt 182,9 Kilometer von Lorient nach Pontivy, die Strecke, was würdest du sagen, wie ist das Profil?
Ja, zwei kleine Erhebungen der vierten Kategorie, nichts, wo man jetzt großartig Angst vor haben müsste, ansonsten wirklich flach. Es ist eigentlich die erste von 8 Sprintetappen der Tour in diesem Jahr mit einer Zielgeraden von 1,4 Kilometer Länge, also schöner Zielschuss, den es da gibt.
Ah, lädt also geradezu zum Massensprint ein, möchte man sagen. Toll, also sie rollen wieder die Räder. Und übrigens, eines lass mich sagen, ich habe festgestellt, dass mein ehemaliger Kollege Moritz Kasserlet in der ARD das Ganze kommentiert. Ich freue mich unfassbar für ihn, ein ganz lieber Mensch. Und schicke Grüße nach Frankreich. Ich habe gestern ganz kurz mit ihm gesprochen und ihn beglückwünscht. Und das hat mich sehr gefreut.
Und wir haben noch mehr, worauf wir euch natürlich vorbereiten. Wimbledon haben wir eben schon drüber gesprochen. Den Chip in Charge Podcast mit dem Kollegen Andreas Thies haben wir eben schon mal kurz beworben. Aber der erzählt uns jetzt auch noch, der gute Andreas, welche Matches ihr zum Auftakt auf dem heiligen Rasen heute auf keinen Fall verpassen solltet.
Beim Spielplan in Wimbledon stechen heute zwei Matches heraus. Bei den Herren die Rückkehr von Andy Murray. 2017 hat er das letzte Mal gespielt in Wimbledon. Danach die ganzen Verletzungen mit seiner Hüfte. Er hat immer wieder versucht zurückzukommen, auch in Wimbledon wieder zurückzukommen, aber er hat es nicht geschafft. 2021 folgt seine Rückkehr. Er trifft auf Nikolaos Basilashvili, den Georgier, der in Halle das Halbfinale erreicht hat. Ein gefährlicher Mann. Murray ist sicherlich der Außenseiter, aber unterstützt vom Publikum sollte er auf jeden Fall eine Chance haben. Bei den Frauen herauszuheben ist das Match zwischen Iga Swiatek und Su Weishe. Swiatek, die French Open-Siegerin 2020, hat noch ein wenig Probleme, sich auf den Rasen einzustellen. Su Weishe ist eine absolute Rasenspezialistin, hat hier in Wimbledon auch schon mal Simona Halep besiegt. Allerdings in den letzten Monaten haderte sie ein wenig mit den Ergebnissen. Außerdem eröffnet heute Novak Djokovic, der Titelverteidiger, den Center Court mit seiner Partie gegen Jack Draper, einen Nachwuchsspieler aus Großbritannien. Angelique Kerber und Alexander Zverev werden erst am Dienstag ins Geschehen eingreifen.
Und die sind dann vielleicht morgen ein Vorschau-Thema bei uns hier bei Stand jetzt.
Ab 7.07 Uhr sind wir auch morgen wieder für euch da. In der Zwischenzeit sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Schreibt gerne eine Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Und wenn ihr bei uns alles schon gehört habt, dann dürft ihr natürlich auch gerne noch bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland reinhören. Die haben auch 24 Stunden am Tag Programm und zwar immer ganz aktuell, alle 15 Minuten sogar ein Nachrichtenblock mit den neuesten Sportnews. Also da werdet ihr immer direkt aktuell auf dem Laufenden gehalten. Solltet ihr reinhören über DAB Plus oder über den Webstream auf sportradio-deutschland.de. Und über die Meldungen, die ganz aktuell bei den Kollegen vermeldet werden, da gibt es dann morgen, zumindest über die wichtigsten, dann bei uns noch ein paar mehr Infos, nämlich Hintergründe, Analysen, Meinungen bei uns bei Stand jetzt. Und bis dahin sagen wir bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.